Deutschlandfunk. Der Tag.
Bei Erdogan, da gehen gerade aus der ganzen Welt die Glückwunschkarten oder digitalen Glückwünsche per Twitter zum Wahlsieg ein. Zum Beispiel Olaf Scholz hat gratuliert und hat geschrieben, Deutschland und die Türkei sind enge Partner und Alliierte. Nun wollen wir unsere gemeinsamen Themen mit frischem Elan vorantreiben. Oder Joe Biden, ich freue mich, weiter als NATO-Verbündete bei bilateralen Themen und gemeinsamen globalen Herausforderungen zusammenzuarbeiten. Und so könnte man die Glückwunschliste jetzt weiterführen. Aber kann man das überhaupt ernst nehmen, was in diesen Glückwünschen steht? Geht das überhaupt, eine gute und enge Zusammenarbeit mit einem Präsidenten, der immer, immer autokratischer wird? Manche Politiker waren da nicht so sehr um Höflichkeit bemüht, sondern die sagen ganz ehrlich, was sie denken. Zum Beispiel Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich sehr aufgeregt über die Autokorsos von Erdogan-Fans in Deutschland nach dem Wahlsieg.
Die hupen ja nicht nach einem Fußballspiel, sondern die hupen, weil jemand eine Wahl gewonnen hat, der das Land in eine Art offenes Gefängnis verwandelt, während sie hier gleichzeitig die Vorzüge einer liberalen Demokratie genießt.
Und Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, hat gesagt, man müsse jetzt den Beitrittsprozess der Türkei zur EU, der ja eh seit Ewigkeiten auf Eis liegt, auch offiziell begraben. Also wie sollen die EU, die NATO und so weiter damit umgehen, dass jetzt nochmal voraussichtlich 5 Jahre Erdogan die Türkei steuert? Was heißt das für die Beziehung? Abbruch oder jo, muss ja irgendwie weitergehen? Und das andere Thema, geografisch gar nicht so weit weg, auch an der südöstlichen Grenze der EU, der Kosovo. Da gibt es immer wieder Stress, immer wieder Gewalt zwischen den serbischen Kosovaren und der Mehrheit der albanischen Kosovaren. Diesmal wurden bei Ausschreitungen mehrere Soldaten der KFOR-Truppe der NATO verletzt, die dort eigentlich seit über 20 Jahren Frieden und Stabilität sichern sollen. Aber so richtig stabil wird es offenbar nicht. Warum da die Gewalt immer wieder aufflammt und ob das eine Never-Ending-Story wird, auch darum geht's. Das ist der Tag heute am 30. Mai 2023 und ich bin Josephine Schulz. Hi. Die Türkei und die EU, das ist eine Beziehung mit sehr vielen Ups and Downs, wobei man sagen muss, seit einer ganzen Weile eigentlich fast nur noch Downs. Viele haben die Sorge, dass Recep Tayyip Erdogan als wiedergewählter Präsident das Land noch autokratischer machen wird, als es eh schon ist. Und wie soll man damit umgehen? Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament, findet, mit dem Beitrittsprozess muss jetzt offiziell Schluss sein. EU und Türkei, das passt einfach nicht. Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister, wiederum findet, das wäre der völlig falsche Weg.
Falsch, total falsch. In der Europäischen Union haben wir hier ein Mittel, um einzugreifen. 25 Millionen haben nicht für Erdogan gestimmt. Und den Menschen darf man doch nicht aus Brüssel die Hoffnung nehmen, dass trotzdem eines Tages die Demokratie sich so entwickelt, dass auch die Türken, dass wir einen europäischen Einfluss, was die Menschenrechte angeht, in der Türkei aufbauen können. Diesen Gefallen sollte man Herrn Erdogan nicht tun.
Das hat Jean Asselborn heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt. Und ich möchte gerne noch einen Ton einspielen, den ich mir hier zurechtgelegt habe von Majid Kara Ahmetoglu, SPD-Bundestagsabgeordneter, der nämlich noch mal ein bisschen in die Vergangenheit guckt und daran erinnert, dass diese lange Entfremdung zwischen EU und Türkei jetzt nicht nur einseitig die Schuld der Türkei war.
Ich glaube, EU-Beitritt der Türkei steht jetzt einfach nicht zur Debatte. Dazu sind die Positionen so weit weg voneinander. Aber die Türkei war mal auf einem sehr guten Weg in Richtung Europa. Und nachdem die Türkei ernst gemacht hat, auch mit den Reformen und alles, was dazu gehört, dann hieß es plötzlich seitens Angela Merkel damals und Sarkozy, also die Türkei wird niemals Mitglied der EU, auch nicht in 1000 Jahren, egal was sie erfüllt. Für euch kommt allenfalls die privilegierte Partnerschaft in Frage. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte gewesen, wo wir auch den entscheidenden Einfluss auf die Türkei verloren haben, als Deutschland, aber auch als Europäische Union.
So, aber jetzt wieder der Blick nach vorne. Wie geht's jetzt weiter zwischen, ich sag mal, den westlichen Staaten und der Türkei? Dazu hört man am besten beide Perspektiven, die aus der Türkei und die von EU-Seite. Und deshalb freue ich mich, dass wir es zeitlich geschafft haben, uns zu dritt zusammenzuschalten heute mit Karin Sens, unserer Korrespondentin in Istanbul, und mit Klaus Remme in Brüssel.
Jetzt höre ich was.
Ja, I'm here. Hallo,
Josephine.
Hört ihr mich auch?
Ja, ich höre Karin, ich höre Klaus, hallo.
Ja.
Wunderbar.
Dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Karin, vielleicht mit dir. Ich habe jetzt vielfach die These gehört, Erdogan wird die Türkei jetzt nach dem Wahlsieg noch autokratischer machen, noch unfreier. Vielleicht auch gerade, weil das Ergebnis ja dann doch halbwegs knapp war und er jetzt sicher gehen muss, dass die Opposition nicht weiter stärker wird. Ist das auch deine Prognose, dass Erdogan sich jetzt überhaupt nicht mehr darum scheren wird, ob die Türkei im Ausland als Autokratie wahrgenommen wird?
Ich glaube, das müssen wir wirklich tatsächlich erstmal abwarten. Ich würde mir da an der Stelle jetzt gerade mal 2 Tage nach der Wahl noch kein Urteil erlauben. Ja, er hat einerseits bei seiner Balkonrede ja am Sonntag, in der Sonntagnacht muss man eigentlich sagen, ja, am Anfang überraschend versöhnliche Töne angestimmt. Da hat er ja gesagt, ja, es ist der Sieg von 85 Millionen Türkinnen und Türken. Aber dann ist er auch sofort wieder in den Wahlkampfmodus umgeschlagen. Und Wahlkampfmodus passt tatsächlich. Also auch er ist nicht einfach hängen geblieben sozusagen in der Vergangenheit der letzten Monate. Denn wir haben ja schon im nächsten Jahr im März wieder Kommunalwahlen in der Türkei. Und da gilt es für Erdogan und seine AKP, ja, das Bürgermeisteramt in Istanbul und Ankara beispielsweise wieder zurückzuholen, das ja jetzt im Moment bei der Opposition liegt. Das heißt also, der Ton wird sich möglicherweise nicht verschärfen. Aber ich glaube, da müssen wir einfach auf verschiedene Faktoren gucken, ob das jetzt wirklich auch nochmal autokratischer wird oder nicht. Die Befürchtung ist da, das ist eine begründete Befürchtung, aber festlegen würde ich mich jetzt noch nicht.
Klaus, ich muss sagen, ich fand das ja so ein bisschen befremdlich, als man dann gehört hat, alle schreiben Glückwünsche an Erdogan zur gewonnenen Wahl, auch Olaf Scholz, Steinmeier, Joe Biden, Ursula von der Leyen. Mit dem Tenor, ja, wir freuen uns auf konstruktive Zusammenarbeit, die Beziehungen sollen vertieft werden, sollen ausgebaut werden. Findest du das auch befremdlich oder ist das einfach die diplomatische Etikette, die ich jetzt vielleicht nicht so kenne und das ist eigentlich gar nicht so gemeint?
Es ist nicht nur Etikette. Ich glaube, es hilft auch der Gedanke, was willst du machen? Es gibt keine Alternative. Diese Wahlen sind so ausgegangen, wie sie ausgegangen sind. Man muss Realitäten zur Kenntnis nehmen. Und auch wenn man sich möglicherweise nicht nur in Brüssel, auch in vielen anderen Hauptstädten der EU ein anderes Ergebnis erhofft hätte, man muss weiterleben mit Erdogan, mit all dem, was da kommt. Wenn ich zurückblicke auf die letzten Jahre, dann ist es ja eher eine Quälerei gewesen. Also wenn wir uns diesen eingefrorenen Beitrittsprozess anschauen und in den Jahren davor die Verhandlungen ja nun auch nicht gerade, sagen wir mal, stolperfrei liefen, sondern immer wieder unterbrochen worden sind und es eine Hängepartie war, dann muss ich sagen, sind wir hier in einem Alltag und ich glaube auch deshalb ist die Diskussion hier gar nicht so aufgeregt, in einem Alltag, der nach dem 24. Februar des vergangenen Jahres sehr viel mehr mit der Ukraine zu tun hat und da gibt es Bezugspunkte, Josefine, über die reden wir gleich bestimmt noch.
Das machen wir auf jeden Fall, aber das heißt, du siehst da jetzt auch, ja wie Karin jetzt gerade schon gesagt hat, man muss erst mal gucken, wie sich jetzt die Türkei weiter unter Erdogan entwickelt. Du siehst da jetzt nicht den großen Alarmismus in der EU, die Beziehung, die wird schlimmer und noch schlimmer werden.
Na, es ist eine gewisse Ungewissheit da, aber man hat sich ja nun so aneinander gerieben in den letzten Jahren. Ja, nicht erst seit dem Streitpunkt NATO-Schweden, das müssen wir ja dazu nehmen in dieser Stadt, das sind ja zwei Seiten einer Medaille, sondern auch schon vorher, eigentlich nach dem Putsch, dann war es wirklich, wirklich schwierig. Das wird so weitergehen. Ich glaube, davon gehen die meisten so aus. Mhm.
Dann gucken wir auf die NATO vielleicht gleich nochmal. Erstmal wollte ich noch Manfred Weber ansprechen, Vorsitzenden der EVP-Fraktion im EU-Parlament. Der gesagt hat, ja, den Beitrittsprozess der Türkei, auch wenn er natürlich seit Ewigkeiten faktisch nicht stattfindet, den muss man jetzt offiziell zu den Akten legen. Das will keiner mehr. Karin, vielleicht erstmal die Frage an dich. Wird sowas in der Türkei noch wahrgenommen oder hat man sich da selbst längst verabschiedet von der Idee, näher an die EU zu rücken, vielleicht irgendwann mal Teil davon zu werden?
Also ich glaube, Erdogans Strategie war in den letzten Jahren eigentlich irgendwann mit dem Finger auf die EU zeigen zu können, um zu sagen, guck mal, die wollen uns doch gar nicht mehr, wenn man eben dieses Verfahren tatsächlich dann auch beenden würde. Also er selber möchte da sozusagen seine Hände in Unschuld waschen, weil er natürlich auch weiß, dass ihn das Sympathien kosten könnte, weil es durchaus auch eben noch immer Türken gibt, die sagen, wir wollen in die EU. Aber ich höre schon auch durchaus von Kılıçdaroğlu-Anhängern, von Leuten, die mit Erdogan nichts am Hut haben, die sagen, das ist schon sehr demütigend, was die EU da mit uns über Jahre gemacht haben. Und wenn sie das weiter so mit uns machen, dann wollen wir irgendwann auch einfach nicht mehr.
Mhm. Also da hast du schon das Gefühl, dass sich vielleicht auch die, wie vorhin liegt es jetzt, progressiveren Teile der Türkei von der EU im Stich gelassen fühlen ein Stück weit, oder?
im Stich gelassen gefühlt. Ich glaube, also ich habe das immer mit einem Bild verglichen, das ist so ein bisschen wie wenn man einem die Karotte vor die Nase hält und immer wenn man gerade dabei ist zuzubeißen, dann zieht man die Karotte wieder ein Stückchen weiter weg. Und das Gefühl haben zumindest viele Türken auch. Die sagen, jetzt haben wir doch schon hier und da was gemacht und um Erdogan herum gibt es ja auch noch eine Türkei. Das könnt ihr uns nicht antun und es geht vor allem eben auch immer und immer wieder um die Visumsfrage für den Schengen-Raum. Das ist ein großes Thema und es ist gerade auch nochmal in den letzten Monaten ein größeres Thema geworden, weil wir hier in der Türkei sehr viele Menschen erlebt haben, die eigentlich immer ein Visum für beispielsweise Deutschland bekommen haben und plötzlich keines mehr gekriegt haben. Und uns ist gesagt worden, dass die, also von deutscher Seite, vom Auswärtigen Amt her, dass die Bedingungen nicht mehr erfüllen würden. Aber wir haben Fälle vorliegen, wo sich eigentlich an den Bedingungen nichts geändert hat. Und da fragt man sich schon, und das alles zusammen, diese Gemengelage sorgt für einen gewissen Unmut, nicht nur in Richtung Deutschland, sondern eben auch in Richtung EU. Was macht ihr da eigentlich mit uns?
Wir hatten heute Morgen, habe ich mich gerade daran erinnert, den Luxemburger Jean Asselborn im Interview. Und der hat wiederum zu dieser Aussage oder Forderung von Manfred Weber gesagt, nee, um Gott, das wäre der völlig falsche Weg, wenn man jetzt für die Türkei jede Tür zuschlägt zur EU, weil das ist noch eine Möglichkeit für die EU Einfluss zu nehmen, was da passiert und eben auch was den Menschen dort vielleicht Mut macht. Klaus, wie siehst du da die verschiedenen Positionen in der EU mit Blick auf diese Frage? Also ja, wie sehr man vielleicht doch noch Einfluss auf die Türkei nehmen kann, indem man sie enger an die EU bindet?
Ich höre beide Argumente. Manfred Weber ist da ja auch nicht alleine und es ist auch nicht die Union, sondern die gleiche Tonlage kam heute aus den Reihen der Liberalen hier im Europaparlament. Moritz Körner, der mir sagte, das gebietet die Ehrlichkeit. Spätestens jetzt nach dieser Wahl müssen wir da Farbe bekennen und wir müssen sehen, dieser Prozess wird von niemandem mehr gewollt. Also seien wir konsequent und wir hören einen Sozialdemokraten wie René Repasi, den EU-Verfassungsrechtler hier als Abgeordneter, der sagt, es ist falsch. Es ist auch falsch, weil wir eben doch auch in der Türkei in den letzten Jahren, und da muss man natürlich weit zurückgehen, Schwankungen erlebt haben. Ich musste eben gerade in der Vorbereitung, was ich nicht wusste, sehen, dass Erdogan 2004 Europäer des Jahres war und er wurde als solcher gekürt. Mein Gott, man weiß nicht, was noch kommt und diese Tür zuzuschlagen und einer doch nicht ganz unbeträchtlichen Zahl von Wählern diese Perspektive zu nehmen, denn darf ja nicht vergessen, ist ja auch alles sehr bestimmt von Formalien und Verfahrensfragen, würde man diesen Beitrittsprozess beenden und man wollte ihn in Zukunft wieder aufrollen, dann bedarf es der Einstimmigkeit. Wie schwierig das ist, das hat man erlebt, als der Prozess ins Laufen kam, aber wir erleben es im Prinzip jeden Monat, wie schwierig es ist, alle Partner auf einen Nenner zu bekommen. Da scheint das Einfrieren die pragmatische Variante, weil sie ja im Ergebnis eigentlich dasselbe zeitigt.
Aber jenseits dieses Beitritts, oder gerne Karin.
Also ich finde das ganz spannend mit 2004 Europäer des Jahres und Erdogan. Klar, das klingt eigentlich wie aus einer anderen Welt. Aber Erdogan ist Pragmatiker und er kann seinen Kurs um 180 Grad drehen. So schnell können wir gar nicht gucken. Damit überrascht er übrigens auch immer wieder gerne Brüssel mal. Aber hier in der Türkei wird gerade eben dieses lange Verfahren zum einen als unwürdig empfunden. Von dem her, das würde dafür sprechen, es vielleicht einfach Nägel mit Köpfen zu machen und es auch abzubrechen, was vielleicht auch dafür sprechen würde, zu sagen, wir brechen dieses Aufnahmeverfahren jetzt endgültig ab, ist die Tatsache, dass Erdogan sich ja, also Asselborns Argument ist ja, ne, das ist das Einzige, wo man die Türkei noch greifen kann, aber auf der anderen Seite lässt sich die Türkei im Moment einfach auch nicht greifen. Wenn wir beispielsweise anschauen, dass sie Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs schlicht und einfach nicht umsetzt, beispielsweise mit Blick auf den Kulturmäzen Osman Kavala, der im Gefängnis sitzt und der Menschenrechtsgerichtshof geurteilt hat, er ist sofort freizulassen und Erdogan dieses Urteil und auch ein anderes einfach ignoriert. Und da gibt es ja, ist ja tatsächlich auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei eingeleitet worden. Sprich, man möchte sie also, ja, sage ich mal, aus dem Europarat ausschließen. Das lag jetzt, ich würde es mal sagen, auf Eis bis zur Wahl, weil man so ein bisschen gehofft hat, dass sich dieses Thema erledigt, weil es natürlich auch für die Türken hier, die, sage ich mal, nicht Erdogan-Anhänger, auch ein fatales Signal ist, wenn man sozusagen sozusagen noch einen Strick mehr in Richtung Europa kappen würde, eine Leine in Richtung Europa kappen würde. Aber wir haben gestern auch mit Frank Schwabe gesprochen. Er hat meinem Kollegen gesagt, natürlich muss dieses Verfahren jetzt auch weiter vorangetrieben werden, denn man möchte natürlich auch ernst genommen werden. Wenn diese Urteile nicht umgesetzt werden, muss man auch eben mit den Konsequenzen leben können.
Ich habe dich jetzt so verstanden, Karin, dass diese, ja, die Idee von Jean Asselborn, dass man da noch irgendwie Einfluss nehmen könnte auf die Türkei, dass die vielleicht gar nicht so richtig aufgeht oder vielleicht ein Stück weit naiv ist. Klaus, ich habe mich gleichzeitig gefragt, durch solche Abkommen wie den Flüchtlingsdeal zum Beispiel mit der Türkei, wo sich ja Erdogan zu einem Deal hat bringen lassen, den vor allem die EU wollte, weil sie die Flüchtlinge möglichst weg von sich haben will. Also muss man vielleicht eigentlich sagen, die EU hat sich viel abhängiger von der Türkei gemacht als umgekehrt und hat dadurch gar keine Druckmittel mehr, um Erdogan bei irgendwas Einhalt zu gebieten, sondern muss im Gegenzug betteln, dass an diesem Flüchtlingsdeal festgehalten wird, dass mit Blick auf den russischen Angriffskrieg nicht massenhaft die Sanktionen durch die Türkei unterlaufen werden und so weiter.
Ich weiß nicht, ob man das Betteln nennen kann, aber es gibt in der Tat keine wirklich substanziellen Hebel, die ich sehe, die sagen wir mal, im Falle eines anderen Wahlausgangs hätten angesetzt werden können. Das finde ich ja auch eine interessante Frage, die Karin wahrscheinlich besser beantworten kann. Diese Frage, ja, wie viel hätte sich denn geändert? Haben wir da nicht möglicherweise auch ein gewisses Wunschdenken gehabt, dadurch, dass da nun jemand aus der Opposition drankommt, verändern sich sämtliche Kalküle in der Türkei? So wäre es ja vermutlich nicht gekommen. Ich sehe einfach diejenigen, die sagen, lasst uns diesen Prozess nicht formal beenden, eher als Vertreter einer Gruppe, die da auf strategische Geduld setzen und sagen, so wie Karin es eben gesagt hat, Wendungen sind nicht ausgeschlossen. Wir werden ja zum Beispiel, um jetzt wieder auf die NATO zu kommen, relativ schnell erfahren, ob dieses Thema sehr vom Wahlkampf geprägt war und Erdogan hier jetzt bereit ist, anders zu kalkulieren. Denn dieser Widerstand gegen Schweden, der kostet politisch große Summen gegen mächtige Verbündete wie die Vereinigten Staaten. Und er ist auch, glaube ich, auf der langen Achse nicht im Sinne der Türkei, denn irgendwann, so meine Prognose, wird Schweden beitreten. Und ich glaube, das Gedächtnis in Stockholm ist ein gutes. Und man wird irgendwann in einer Situation sein, wo man auf die Zustimmung aller anderen Partner in der NATO angewiesen ist, auch als Vertreter der Türkei.
Dann bleiben wir doch gerne mal bei dem Punkt. Karin, wie siehst du das? Also war die Blockade von Schweden als neues NATO-Mitglied, war das Wahlkampfgetöse und wird sich das jetzt ändern? Oder bleibt man da dabei? Behält man sich diesen Trumpf noch im Ärmel?
Also ich kenne beide Argumentationen. Ich bin ehrlich gesagt eher ein Anhänger einer anderen Argumentation, nämlich der, dass Erdogan etwas für sein Ja haben möchte und auch dabei bleiben wird. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn er sich jetzt sozusagen generös zeigt und sagt, nun gut, also jetzt bin ich der starke Mann in der Türkei und da kann ich mich auch mal großzügig zeigen, dann sage ich einfach ohne Gegenleistung Ja und lasse Schweden in die NATO. Aber ich könnte mir auch vorstellen, und es hat sich ja auch vergangene Nacht schon mal mit diversen Meldungen angedeutet, dass er sich sein Jahr eben doch bezahlen lassen möchte, beziehungsweise entgelten lassen möchte, und zwar mit F-16 Kampfjets. Die möchte er schon sehr lange von den USA, und da hat es angeblich gestern Abend ein Gespräch zwischen ihm und Biden gegeben. Biden hat ihm angerufen, einer der vielen Gratulanten, der sich da eingereiht hat, und da war dieses Thema F-16 Kampfjets eben auch wieder auf dem Tisch. Biden hat gesagt, lassen Sie uns über Schweden reden, und ich könnte mir vorstellen, Erdogan hat gesagt, lassen Sie uns über F-16 reden, wobei man auch sagen muss, es hängt ja nicht an Biden allein, am US-Präsidenten, sondern es hängt eben auch am Kongress, der blockiert da. Also ich bin einfach mal gespannt. Ich würde sagen, es ist beides möglich. Entweder er zeigt sich generös oder er hält die Hand nochmal auf und sagt, das packen Sie doch bitte nochmal rein.
Klaus, vielleicht an dich nochmal, also weil Karin jetzt auch die Frage der Rüstungslieferung, Kampfjets für die Türkei angesprochen hat. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, das ist ja dann schon nochmal ein bisschen anders als bei der EU. Also hat man in der NATO gar kein Problem damit, mit einem Land, was immer weiter in die Autokratie abrutscht? Hat man auch kein Problem damit, dass Waffen dann beispielsweise vielleicht gegen die Kurden in Nordsyrien eingesetzt werden?
Naja, man hat ein Riesenproblem mit Ankara, aber man hat natürlich gleichzeitig, anders als in der EU, als Militärallianz, die geostrategische Position der Türkei im Kopf. Die kann niemand wegdiskutieren, egal wer da regiert. Und die Türkei war auch in den vergangenen Jahrzehnten Partner in dieser Allianz ohne oder mit schweren Demokratiedefiziten. Das steht einfach, glaube ich, aus Sicht des Westens in Anführungsstrichen nicht zur Debatte, auch wenn es wenn es zu Irritationen gekommen ist, wenn wir schon bei Waffen sind, ja, dann muss man ja erwähnen, dass was die Türkei viel lieber hätte als F-16 wären die F-35 Kampfflugzeuge, die ganz modernen. Nur wer dann eben diesen Schaukelkurs fährt und andererseits bei den Russen Flugabwehrraketen einkauft, der muss sich eben nicht wundern, dass er in Untiefen kommt in der westlichen Allianz. Und das können wir nach dem Kriegsausbruch weiter durchdeklinieren. Ich glaube, du hattest es eben schon mal erwähnt, was die Sanktionspolitik angeht, wo die Türkei kontraproduktiv ist, wo es die Energiepartnerschaft mit Russland gibt, ein völliger Kontrapunkt zur Sanktionspolitik des Westens. All dies macht Ankara zu einem noch schwierigeren Partner in der Allianz, aus meiner Sicht nach wie vor unverzichtbar.
Karin, vielleicht noch mal letzte Frage an dich, weil Klaus jetzt die ambivalente Rolle der Türkei auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg noch mal ein bisschen geschildert hat. Muss man sich da Sorgen machen, dass Erdogan vielleicht auch in diesem Punkt ja nicht so loyal zur NATO bleibt, sondern auch da so ein bisschen zwischen den Fronten schwankt und vielleicht sich eher Russland zuwendet? Hältst du das für möglich?
Also ich glaube, dass er zwischen den Fronten weiter schwanken wird. Ich glaube nicht, dass er sich ganz Russland zuwendet. Dazu sind auch die Beziehungen zur Ukraine zu gut. Ja, also das kann er ebenfalls nicht dran geben. Die Türkei pflegt ja Kontakte eben auch zu beiden Ländern. Die Türkei hat ja der Ukraine auch Kampfdrohnen und offensichtlich eben auch welche, die sehr effektiv in diesem Krieg eingesetzt werden, geliefert. Ich glaube, dass diese Rolle bleiben wird und viele Experten gehen auch davon aus, dass das übrigens unter Kılıçdaroğlu auch nicht anders gewesen wäre, weil wir eben hier in der Türkei diese geostrategische Position auch haben. Wir haben am Anfang, als dieser Krieg begonnen hat, alle überlegt, wie wird Erdogan das managen? Auf der einen Seite lässt er sich von Russland S-400 ein Raketenabwehrsystem liefern, auf der anderen Seite liefert er wiederum Kampfdrohnen an die Ukraine. Da wird er eingeklemmt zwischen zwei Stühlen und er hat sich schlicht und einfach auf diesen Vermittlerstuhl gesetzt und das zumindest zu einem Teil erfolgreich, wenn wir aufs Getreideabkommen gucken, und viele hoffen ja tatsächlich auch immer noch, dass er möglicherweise auch bei einem Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine noch mal stärker zur Geltung kommt. Allen voran hofft er das natürlich selber für sein Land. Aber das ist eine wichtige Position und das merken wir ja auch, wie die NATO eben dann doch immer wieder, sage ich mal, zurückhaltend reagiert. Die NATO ist eben keine Wertegemeinschaft, sondern es ist ein Verteidigungsbündnis. Und das spüren wir gerade in solchen Situationen eben immer wieder. Und die Türkei hat einfach die zweitgrößte Armee auch in diesem Verteidigungsbündnis. Das darf man halt auch nicht vergessen.
Karin und Josephine, wenn ich den Blick noch mal kurz einmal zurück auf die EU lenken darf, weil wir jetzt gerade eben auch bei der Ukraine, bei den Kriegsfolgen sind, bei der Frage, wie ist denn das eigentlich? Wir reden viel über einen Beitritt der Ukraine in die Europäische Union. Wir reden über Moldau. Wir reden über eine Perspektive für Georgien. Wir haben die Westbalkanstaaten im Blick. Ist es da möglicherweise so, dass durch eine Beitrittsdynamik eine ganz große Lösung entstehen könnte? So träumen einige, glaube ich, und ich nenne es Traum, denn ich denke, es ist wichtig. Nicht nur sind die Beitrittsverhandlungen enorm schwierig gewesen, über die wir geredet haben, sondern die Tatsache, dass die Ukraine sich jetzt so in den Vordergrund gespielt hat, einfach in den Vordergrund geraten ist, muss ich sagen, so ist es besser ausgedrückt, ist es aus meiner Sicht umso unwahrscheinlicher, dass eine EU die Schwierigkeiten hätte, ein Land der Größe von der Ukraine zu verkraften, in der Folge dann auch noch eine Beitrittsperspektive jenseits aller anderen Probleme von der schieren Größe und Masse her wie der Türkei aufmacht.
Klaus, Karin, vielen Dank nach Brüssel und nach Istanbul.
Dankeschön.
Gerne.
Vergangene Woche im Bundestag, da ging es noch um die Verlängerung des Bundeswehrmandats im Kosovo. Die Bundeswehr ist da an der KFOR-Mission der NATO beteiligt, die im Kosovo Frieden sichern soll und für Stabilität sorgen soll. Und wie schwer das ist, das kann man jetzt gerade wieder sehr gut sehen. Mehrere Soldaten dieser KFOR-Einheit wurden verletzt, haben teilweise Knochenbrüche und Brandwunden, als sie sich Ausschreitungen von serbischen Kosovaren entgegengestellt haben. Also die Lage eskaliert da gerade wieder ziemlich, aber natürlich auch nicht zum ersten Mal. Es gibt regelmäßig Ausschreitungen, regelmäßig Gewalt. Und jedes Mal ist dann auch die Sorge groß, könnte das alles wieder völlig außer Kontrolle geraten und vielleicht sogar wieder zu einem richtigen Krieg werden. Silke Hane hat das alles im Blick, unsere Korrespondentin für die Region, und kann uns jetzt hoffentlich erklären, was da gerade los ist. Also 30 verletzte KFOR-Soldaten bei diesen Protesten, das müssen ja ziemlich heftige Ausschreitungen gewesen sein, oder?
Ja, in der Tat. Also es ging den Demonstranten darum, die Amtsübernahme von ethnisch-albanischen Bürgermeistern in mehrheitlich ethnisch-serbisch bewohnten Gemeinden zu verhindern. Und die Polizei hatte diese Bürgermeister zu den Gemeindesitzen begleitet, die kosovarische Polizei. Und die KFOR hatte eben schon im Vorfeld ihre Truppenpräsenz ja in der Gegend auch erhöht, weil eben klar war, das ist irgendwie eine angespannte Situation. Und im Zuge dessen ist es dann eben zu diesen Ausschreitungen gekommen. Es sind da Brandsätze geflogen. Die Demonstranten haben auf die Polizeikräfte eingeschlagen. Und ja, dabei wurden eben 30 Soldaten verletzt. Die Rede ist von Knochenbrüchen, von Verbrennungen, auch von Schusswunden, wobei wohl niemand aus den KFOR-Reihen in Lebensgefahr schwebt oder ähnliches.
Und ist da jetzt mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt? Hat man das irgendwie runterkochen können oder gehen die Proteste in der Intensität weiter?
Also Stand jetzt 15.30 Uhr nicht in der Intensität, wobei sich wieder Demonstranten versammelt haben vor den Gemeindehäusern. Die KFOR hat das aber heute abgesperrt, großräumig die Bereiche, um eben so eine Eskalation zu verhindern. Aber normaler Alltag ist da jetzt nicht.
Und kannst du noch mal was sagen zu diesen Kommunalwahlen, die der Hintergrund sind? Also du hast schon gesagt, die albanischstämmigen Bürgermeister, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die überhaupt nur gewählt worden, weil die serbischen Kosovaren in diesen Regionen die Wahlen blockiert haben. Habe ich mich gefragt, warum haben sie das überhaupt gemacht? Wenn sie in der Mehrheit sind in den Regionen, hätten sie ja auch einfach serbische Kandidaten wählen können und dann hätte es sozusagen kein Problem gegeben.
Ja, also es ist ziemlich kompliziert. Es ist so, dass vor einigen Monaten, also noch im letzten Jahr, im Spätherbst, viele Serben aus den Verwaltungen, auch aus der Polizei im Norden des Kosovo ausgetreten sind. Also die haben ihre Posten quasi geräumt. Und zwar, weil sie unzufrieden sind mit der Regierung in Pristina, damit wie die Annäherung zwischen den Staaten läuft, beziehungsweise nicht läuft, beziehungsweise dass es überhaupt einen Dialog gibt, ja, also die ethnisch-serbischen Bewohner da im Nordkosovo sehen sich eben als Serbien, ja, also überall hängen da auch Plakate, Kosovo ist Serbien, also die Menschen wollen gar nicht zu Kosovo gehören. Und dadurch sind diese Wahlen überhaupt erst notwendig geworden. Die sollten dann eigentlich im Dezember stattfinden, wurden wegen der Sicherheitslage verschoben. Dann hat es ja auch im Dezember nochmal Proteste gegeben und dann wurden sie eben Ende April abgehalten. An der Politik hat sich aber ja faktisch seitdem nichts geändert. Das heißt, der Grund, aus dem die Serben aus den kosovarischen Institutionen rausgegangen sind, besteht aus ihrer Sicht nach wie vor. Deswegen haben sie die Wahlen eben blockiert und deswegen sind einige dieser Bürgermeister mit wirklich nur ein paar Dutzend Stimmen gewählt worden. Und diese paar Dutzend Stimmen kamen aber dann eben von ethnischen Albanern. Und insofern ist es halt nicht überraschend, dass diese Bürgermeister dann auch von den entsprechenden Parteien kommen. Und deswegen ja, fühlen sich eben die Serbinnen und Serben da im Norden oftmals nicht repräsentiert von diesem.
Und diese Wut der ethnischen Serben, die ja jetzt auch nicht zum ersten Mal ausbricht, das hast du auch gerade schon angesprochen. Ja, ich habe mich gefragt, also ist das wirklich die reine Frage des Nationalismus, dieses ethnischen Nationalismus, zu welchem Staat sie sich gehörig fühlen? Oder steckt da auch mehr dahinter? Also gibt es konkrete politische Gründe? Werden die da wirklich diskriminiert im Kosovo? Oder ist das diese reine Frage, ich gehöre dazu, ich gehöre dazu?
Also die Situation ist ziemlich verfahren. Und ja, das auch schon seit Jahrzehnten. Und insofern, was die Serben fordern, ist, dass sie mehr Autonomie bekommen in den Gemeinden, wo sie die Mehrheit stellen. Die Regierung in Pristina hat das auch zugesagt. Und das in der Tat wird aber hinausgezögert beziehungsweise schon seit langem nicht umgesetzt. Aber insgesamt ist das sowieso nur ein kleines Puzzleteil in ja, einer extrem verfahrenen Situation. Ich meine, wie gesagt, die erkennen ja den Staat nicht mal an. Ja? Also das ist ja eine ganz andere Ebene, ob man jetzt einen Gemeindeverbund gründet oder ob man davon spricht, dass eben diese Serben sagen, Kosovo ist Serbien und wird es immer bleiben und wir erkennen das überhaupt niemals an. Also da sind einfach ganz viele verschiedene Ebenen sozusagen im Spiel. Und diese Normalisierung und die Schritte und alles, was dazugehört, zu bewerten, wenn gleichzeitig völlig offen ist, ob diese Staaten jemals überhaupt ein normales Verhältnis zueinander haben werden, fällt mir ehrlich gesagt oft ein bisschen schwer, weil das einfach so unterschiedliche Ebenen sind.
Hm. Gerade wenn du sagst, dass die Situation da eigentlich so extrem, ja, so extrem verfahren ist. Der Bundestag hat letzte Woche die deutsche Beteiligung am KFOR-Einsatz verlängert und bestätigt und gesagt, wie wichtig das für die Stabilisierung des Kosovo ist. Dieser Einsatz läuft jetzt seit über 20 Jahren. Muss man da angesichts der immer wieder aufflammenden Konflikte und dieser ja nicht gelösten generellen Frage sagen, eigentlich müsste man dafür kritischer auf diesen Einsatz gucken, weil so gut funktioniert das offenbar doch nicht mit der Stabilisierung. Oder muss man sagen, gut, dass die da sind, weil sonst würde es möglicherweise ganz anders aussehen?
Ich tendiere zu Zweiterem. Also ich glaube, dass viele Menschen im Kosovo glauben, dass es sozusagen diese 15 Jahre Unabhängigkeit, die sie jetzt haben, es gar nicht gäbe, wenn die KFOR nicht nach wie vor dort wäre und wenn die USA nicht in der Region auch eine starke Präsenz hätten. Und insofern kann man, ja, es ist schwer zu sagen, immer also zu spekulieren, was wäre, wenn. Aber es ist schon so, dass die da für Stabilität sorgen, allein durch ihre Präsenz, um es auszugehen.
Und das ist quasi auch deren Aufgabe oder das, worin der Einsatz besteht. Also die sind da, die zeigen Präsenz und wenn solche Ausschreitungen passieren, stellen sie sich dem in den Weg oder machen die noch was anderes den ganzen Tag.
Ja, eigentlich sind sie sozusagen erst die zweite Linie hinter der kosovarischen Polizei. Ja, also wenn es Ausschreitungen gibt, ist zunächst eigentlich die kosovarische Polizei gefragt. Die KFOR ist da quasi gestern in Begleitung der kosovarischen Polizei so ein bisschen zwischen die Fronten geraten, will ich es mal sagen. Ja, also sie sieht sich ja eigentlich als neutrale Kraft, die allein durch ihre Präsenz Frieden schafft, aber eben keine der Seiten, für eine der Seiten Partei ergreift. Das ist sozusagen das Selbstverständnis der Truppe dort.
Was jetzt auch berichtet wurde, dass die serbische Armee in Alarm- oder Gefechtsbereitschaft versetzt wurde, ist das eher ein symbolischer Akt von Serbien und seinem Präsidenten Vucic, um zu zeigen, ja, wir stehen an der Seite der Serben im Kosovo? Oder muss man tatsächlich Angst haben, dass das eine Eskalationsstufe ist, dass Serbien da vielleicht wirklich einmarschieren könnte, weil die ja den Kosovo auch nicht anerkennen?
Also das würde mich jetzt schon überraschen, wenn es so weit eskalieren würde. Diese Alarmbereitschaft hatten wir auch schon im Dezember rund um Weihnachten, als es da zu Ausschreitungen kam. Da ist Vucic ja sogar an die Grenze gefahren. Insofern ist das jetzt erstmal noch im Rahmen dessen, was wir schon kennen. Und jetzt darauf an, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Die internationalen Partner rufen ja zur Deeskalation auf, bemühen sich wohl auch im Hintergrund, da den Dialog wiederherzustellen. Aber die Lage ist eben angespannt.
Mhm. Vielleicht nochmal ein Punkt, welche Rolle der serbische Präsident Vucic in der ganzen Geschichte spielt. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass man ihm vorwirft, er sei derjenige, der hinter den Kulissen zündelt, dass quasi, ja, quasi auch die Serben im Kosovo aufhetzt. Auf der anderen Seite will auch Serbien in die EU, also auch er weiß wahrscheinlich, wo die Grenzen sind, wenn das mit der EU-Mitgliedschaft ernst gemeint ist, oder?
Also er will in die EU, aber er ist eben nicht bereit, so weit zu gehen, weil das eben auch sein politisches Ende bedeuten würde, dafür große Schritte in der Aussöhnung mit Kosovo zu machen. Und das spiegelt allerdings auch sozusagen die Mehrheiten in der serbischen Gesellschaft wider. Ja, also es gibt eine große Mehrheit der Serben, die in die EU wollen, aber eine genauso große Mehrheit der Serben sagt, Kosovo ist Serbien und wir werden niemals Kosovo als unabhängig anerkennen. Also das ist ein Widerspruch und der bleibt jetzt für den Moment erstmal so unaufgelöst.
Also da würdest du sagen, diese EU-Perspektive für beide Staaten, auch Kosovo will ja in die EU, die ist jetzt erstmal kein Garant dafür, dass da nicht wieder Krieg aufflammt.
Also jetzt allein diese Perspektive, die ich für momentan auch ehrlich gesagt sehr weit entfernt halte, sehe ich jetzt nicht, wie die Konflikte verhindert. Also ist ja momentan, kommt es ja zur Ausschreitung, obwohl es diese Perspektive gibt. Also ich glaube, die beiden Themen sollte man voneinander trennen. Weil diese Perspektive ist so weit weg, dass die mit der tagesaktuellen Politik erstmal gar nichts zu tun hat. Mal abgesehen davon, dass ja auch 5 EU-Staaten eben Kosovo nicht als unabhängig anerkennen, ja. Also das müsste ja auch erst noch geschehen. Das sind Länder wie Spanien, Rumänien, die eben selber Minderheiten innerhalb ihrer Landesgrenzen leben haben und sozusagen da keine separatistischen Tendenzen befeuern wollen, indem sie Kosovo anerkennen. Also das ist dermaßen kompliziert, bis wir von einem EU-Beitritt des Kosovo reden, dass ich das jetzt in der aktuellen Situation erstmal wirklich beiseite schieben würde, weil das einfach weit, weit entfernt ist.
Wie geht's weiter im Verhältnis der EU zur Türkei jetzt, wo klar ist, Erdogan bleibt erstmal am Ruder? Und was steckt hinter der Gewalteskalation im Kosovo? Das haben wir beides versucht hier zu klären in dieser Folge von Der Tag am 30. Mai. Sören Brinkmann war der zweite Mann im Team heute hinter den Kulissen. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss, danke fürs Hören und noch einen schönen sonnigen Maiabend für alle.